Der Star Trek Podcast mit Simon und Sebastian. Jede Woche eine neue Episode von 1966 bis ins 24. Jahrhundert. Ihr hört Trek am Dienstag. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trek am Dienstag, dem wöchentlichen Star Trek Podcast. Ich begrüße am anderen Ende der Leitung, wie immer, meinen Freund und Bildhauer, den Sebastian. Hallo Sebastian, ich grüße dich.
Hallo Simon, ich begrüße dich am anderen Ende der Leitung. Schön, dich zu sehen und zu hören. Mann, was für eine Woche, die wir hinter uns haben, oder?
Ja, es geht eigentlich. War eigentlich eine völlig normale Woche.
Echt?
Ich war mal wieder krank.
Also insofern eine ganz normale Woche, ja.
Nein, Quatsch. Ich war immer noch ein bisschen krank.
Ja.
Aber jetzt, das habe ich glaube ich letztes Mal schon gesagt, aber jetzt bin ich endlich auf dem Weg der Besserung. Alter Schwede, ich habe glaube ich in diesem Jahr alle Viren, die es auf dieser Welt gibt und Bazillen in mir versammelt. Ja, ich glaube jetzt habe ich erstmal genug davon, einfach krank zu sein. Ich glaube, ich werde jetzt einfach die nächsten 10 Jahre nicht mehr krank, habe ich mir fest
vorgenommen. Meinst du?
Ich glaube ja. Ich glaube auch, das funktioniert. Ich glaube auch da, das ist ja, Placebo funktioniert ja auch. Ne? Man kann sich ja viele Sachen auch so einreden. Ja, ich rede mir das jetzt einfach ein und dann wird das auch so. Ganz bestimmt.
Okay, also gut. Du bist guter Dinge und hast
auf jeden Fall
Bock auf eine neue alte Folge Star Trek heute mal wieder.
Hab ich. Aber Sebastian, ja. Du hast ja gerade schon selber gesagt, du siehst müde aus. Ich finde es auch. Wie war denn deine Woche so? War die anstrengend?
Es hielt sich in Grenzen eigentlich und trotzdem bin ich irgendwie ziemlich scheiße müde heute, ja. Und ich weiß gar nicht so recht warum, aber ja, hat man schon mal, glaube ich.
Kommt schon mal gelegentlich vor, ja.
Ich bin einfach fühle mich einfach ein bisschen gerädert. Ich bin wieder krank, ich bin wieder überarbeitet. So langsam aber sicher geht man ja jetzt auch in Adventsstimmung über und das ist eigentlich immer so eine Zeit des Jahres, wo man relativ ruhig ist.
Findest du? Ich meine, die meisten Leute, die sind ja enorm gestresst, wenn es so in die Adventszeit geht. Ne? Weil dann steht ja das Weihnachtsfest bevor. Das muss ja auch perfekt sein, das Weihnachtsfest. Ne? Ein unperfektes Weihnachtsfest, das geht nicht. Und deswegen, da setzt man sich immer so ganz viel unter Druck. Da muss man Geschenke kaufen und man muss das Essen planen. Und man denkt sich, um Gottes Willen, jetzt muss ich die Familie schon wieder sehen und muss da abfahren und was weiß ich und so. Ich finde das interessant, dass es bei dir halt anders ist, dass du da entspannt bist.
Ich habe halt auch den Luxus, dass ich keine Geschwister habe, dass meine Eltern beide keine Geschwister haben und das reduziert und das auch, das ist kein Luxus, ist schade, dass niemand meiner Großeltern mehr lebt. Das ist schon traurig irgendwie.
Ja.
Aber die Familie ist sehr überschaubar. Das sind halt 3 Personen. Und da muss man sich an Weihnachten nicht so viel kümmern und aufreiben, wie andere Leute das müssen, die dann denken, wir gehen zu 20 Leuten. Ja, das finde ich eigentlich ganz gut. Da beneide ich auch Leute, die zu 20 Leuten müssen oder möchten, gar nicht so sehr.
Nee, bei mir ist es ja auch nicht so schlimm. Ich habe ja auch, was heißt schlimm, ne? Es klingt immer so, als wäre das schlimm, wenn man eine 20-köpfige Familie hat. Es gibt bestimmt total tolle 20-köpfige Familien, wo es richtig immer abgeht und wo total viel Spaß ist. Aber bei mir ist es, hält sich halt auch in Grenzen. Es ist halt immer die Eltern meiner Frau und meine Eltern, ne? Und meine Schwester und deren Mann und meine Neffen natürlich. Und die möchte ich ja auch gerne sehen. Ne? Trotzdem ist es mit Stress verbunden, logischerweise. Ne? Man muss ja irgendwie dann, ach Gott, irgendwas. Man sagt dann zwar immer, oh nee, schenkt mir nix, wir haben noch alles. Ne? Dann denkst du aber trotzdem, naja, so eine kleine Aufmerksamkeit. Und dann suchst du rum und dann packst du das. Und dann musst du dann dahin und dann ganz schnell am zweiten Weihnachtstag dahin und so. Und ich finde das schon relativ stressig. Also muss ich schon sagen. Weihnachten ist für mich nicht, wie das früher war, ein Fest der Ruhe, wo ich halt irgendwie ein Buch geschenkt bekommen habe und dann erstmal mich 3 Tage in dieses Buch vertieft habe, ne, nach dem Heiligabend. Sondern es ist dann immer, oh, jetzt noch schnell was essen und dann am nächsten Tag durch halb Deutschland fahren zum anderen Teil der Familie. Aber das sind First World Problems. Mein Gott, ich will mich nicht beschweren. Ja, ich wollte nur wissen, Sebastian, ob es dir gut geht.
Ja, mir geht's gut. Wir sind auch total abgeschweift zu einem Fest, das in 20 Tagen erst ist, weil wenn ihr diese Folge hört, ist der 4. Dezember und wir labern euch hier schon in Weihnachtsstimmung. Aber ja, gut, warum
oder
eigentlich
in den Schlaf.
Der erste Advent ist durch, dann dürfen wir das auch ruhig mal machen.
So sieht's mal aus, würde ich sagen.
Ja.
Ja, nö, ansonsten war das echt eine Standardwoche. Ich bereite mich gerade sehr auf eine Veranstaltung vor, die ich in Kürze durchführe, wo ich auch Regie führe. Und ja, das habe ich so ein bisschen im Hinterkopf. Aber wenn das dann gelaufen ist, das ist, die findet übrigens morgen statt, wenn ihr das jetzt hört, ne? Also drückt mir nochmal alle ganz fest die Daumen, dass das morgen alles super klappt. Und dann bin ich auch durch mit dem Jahr. Dann ist erstmal, sind die großen Geschichten sind rum. Mhm. Und dann kann man auch in Ruhe in die stressige Weihnachtsvorzeit über, sich rüber beamen.
Okay.
Apropos ja. Beamen.
Apropos beamen.
Star Trek, ne?
Wir haben Star Trek geschaut, ja.
Ja, haben wir. Wir haben Star Trek geschaut. Und wir werden reden über eine neue Folge der Animated Series. Diesmal, Sebastian, geht es um den Überlebenden, The Survivor. Und zu Deutsch, wie heißt die Folge?
Geliebter Spion.
Fantastisch.
Haben wir uns ja schon letzte Woche ein bisschen drüber lustig gemacht oder überhaupt überlegt, warum die wohl so heißen könnte. Oder aber der Überlebende. Mal wieder ganz profan deutsch übersetzt.
Genau.
Interessanter Titel, geliebter Spion.
Ja.
Da denkt jeder an James Bond natürlich sofort.
Ja, stimmt. Aber er passt lustigerweise schon so ein bisschen, ne?
Ja.
Aber es ist nicht falsch. Da werden wir gleich drüber zu sprechen haben. Geschrieben hat die Episode ein gewisser James Schmierer. Oh, schön.
Man macht sich ja eigentlich nicht lustig über andere Leute Namen.
Nee.
Aber ich musste, kennst du das Wort Schmerbauch, Simon?
Ja, natürlich kenne ich das.
Ich hoffe, ob der Herr James Schmerer wohl einen Schmerbauch hat, habe ich mich gefragt. Ja. Wir werden es nie erfahren.
Schmerbauch ist ein fantastisches Wort. Ist Abwehr mit Wanst. Wanst finde ich ist auch ein ganz tolles Wort. Wanst und Schmerbauch. Und Wemslein.
Da gibt's so ein Gedicht, Allah ist groß, Allah ist mächtig, Allah hat einen Schmerbauch von 2,60 Meter. Das hat mein Vater mir früher immer erzählt. Ich weiß nicht, ob das ein Gedicht ist, das es überhaupt gibt, oder ob das mein Vater erfunden hat, oder ob gleich in 5 Minuten die Dschihadisten an meiner Tür anklopfen und mich umbringen, weil ich Gotteslästerung
begangen habe. Ich wollte gerade sagen, ich kenne diesen Mann nicht. Keine Ahnung, wer das ist, mit dem ich rede. Ja. Und mein Name ist Bubenhals Knorpelstiel und ich wohne in Alaska. Ja.
Ja, mein Gott, das ist fast 40 Jahre her, dass mein Vater mir solche Gedichte erzählt hat. Das war wahrscheinlich damals nicht richtig, aber ich glaube, das hat man damals auch nicht so verstanden.
Ja, mein Vater hat früher auch mal so ein Lied gesungen und ich dachte, das wäre echt und ich habe es bis heute nicht gefunden. Und zwar ging das Lied mit, das ging so, Domino Tatschke Patschke in der Tschechoslowakei. Und das hat er immer so gesungen, ne? Und das klang halt so wie so ein Schlagersong. Und vielleicht, jetzt kann das vielleicht mal jemand auflösen von euch da draußen, ja? Gibt es einen Song, der nach dem hier klingt oder so? Ich singe es nochmal vor, ja? Domino Tatschke Patschke in der Tschechoslowakei. Ja? Okay? Ja, vielleicht kann mir jemand helfen jetzt.
Also wenn es das Lied nicht gibt, es sollte es geben, Simon. Ganz dringend muss es dieses Lied geben.
Ja, ich glaube, ich nehme das auf, wenn es das nicht gibt. Ich schnapp mir dann hier meine Gitarre hinter mir und dann überlege ich mir was und dann spiele ich das.
Ich stelle mich dann auch so wie dieser kleine Dicke von den drei Flippers so in den Hintergrund an so ein Drumset und mache immer nur so.
Ja, genau. Das Tollste war, ich habe irgendwann mal so ein Flippers-Video gesehen oder einen Live-Auftritt und wenn dann so ein Break kommt, ja, also Schlagzeuger wissen ja so, wenn es so und dann hat er das gemacht, aber das war an der völlig anderen Stelle, als es ihm tatsächlich nie vorkam, ne? Also es war so, weiß ich nicht, hier, wir sind auf La Bamba, das hat er halt dann aber nicht intakt gemacht und das fand ich mir ganz toll. Ja, ganz großer Flippers-Fan bin ich.
Ja.
Nee, ja, nicht wirklich, nein.
Wir geraten ins Plaudern, Simon, irgendwie.
Richtig. Ne?
James Schmerer.
Schmerer, genau. Ich lese hier, was der gemacht hat. Der hat, MacGyver hat er einiges geschrieben. Und mehr weiß ich auch über den nicht.
Ja, hier steht, geschrieben von James Schmerer, der auch mal für MacGyver arbeitete, habe ich geschrieben. Ich glaube, über den gibt's nicht viel zu wissen. Der hat nicht mehr viel Star Trek gemacht. Gar kein Star Trek mehr danach gemacht, ehrlich gesagt. Und ja, James Schmerer.
Kleiner Trivia, er hat wohl laut Memory Alpha in der ersten Staffel der Serie MacGyver hatte die Folge Hellfire geschrieben. Und weißt du, wer da Gaststar war in Hellfire?
Nein.
Nana Visitor.
Ach.
Ja, also Kira. Ja. Nerys später. Ne? Ja. Wie klein die Welt doch ist. Das ist immer wieder fantastisch.
Ja, schon. Ja.
Ein bisschen unnützes Wissen zum Dienstag.
Bei MacGyver erste Staffel muss ich immer nur an die Folge mit den Ameisen denken, mit den Killer-Ameisen. Kannst du dich an die erinnern?
Da kann ich mich tatsächlich nicht mehr dran erinnern, nee.
Ja, die fressen so einen Kumpel von MacGyver auf. Das ist eine ganz schreckliche Szene. Ich war noch nicht so alt, als ich die gesehen habe. Das hat mich ein bisschen traumatisiert.
MacGyver war so eine Serie, die wollte ich immer lieben. Weil alle die so toll fanden, ja. Weil es hieß immer, boah, der MacGyver, der ist so schlau, der macht aus einem Bindfaden, macht eine Atomrakete und so. Aber ganz ehrlich, ja, die meisten Folgen fand ich schon ziemlich scheiße von MacGyver.
Die ist super langweilig, unterm Strich auch, ja.
Genau, ja, ja. Also Dana, wie heißt der, Dana Elkar?
Ja.
Dana Carvey, die verwechsel ich immer, die beiden. Dieser Sidekick, den finde ich immer toll, den habe ich gern gesehen. Aber MacGyver selbst fand ich irgendwie, weiß ich nicht. Ich bin aber auch kein großer Richard Dean Anderson Fan, von daher.
Pete Thornton.
Pete Thornton, genau. Deswegen möge man mir das verzeihen. The Survivor.
Mensch, Überlebende.
Von James Schmerer. Startet wie folgt.
Ja.
Die Enterprise ist in der romulanischen, also an der neutralen Zone fliegt man lang, ja, zum romulanischen Raum. Und da befindet sich ein kleines Schiff, das ist so ein Ein-Mann-Schiff, wie wir es auch schon mal gesehen haben vor ein paar Folgen, glaube ich. Oder war das sogar schon letzte Woche? Ein Ein-Mann-Raumschiff? Ich glaube, es war letzte Woche tatsächlich.
Mit dem Cyrano Jones, ja.
Mit dem Cyrano Jones, genau. Ja. Und da ist gerade so ein Meteoritenschwarm, das auf das Schiff zufliegt. Und deswegen möchte man die Person natürlich retten, Sebastian. Das ist die Ausgangslage. Wir retten wieder jemanden, der in so einem Ein-Mann-Raumschiff unterwegs ist. Ja. Wer ist denn das, den wir da retten?
Es ist ein gewisser Carter Winston. Und jetzt haben die Charaktere mal alle einen Wissensvorsprung vor uns. Ja. Denn die machen alle so, Carter Winston? Natürlich. Oh. Meine, was? Carter Winston, das ist doch unmöglich, dass er es ist. Und warum das so unmöglich ist und warum alle aufhorchen, das hören wir dann, als er an Bord gebeamt wird, als so ein feiner Herr mittleren Alters an Bord gebeamt wird, so ein 70er Jahre Dandy, möchte ich fast sagen, mit Schnurrbart und so einem, die Klamotten sehen auch toll aus, ich kann die gar nicht beschreiben, aber es ist einfach so ein Bild von einem Mann.
Ja, fantastisch, der sieht auch nach Geld aus, finde ich, ja. Ne? Es ist so jemand, der so ein Cadillac fährt, wo so Kuhhörner vorne dran geschraubt sind, weißt du, also es ist ein reicher Texaner vielleicht auch oder sowas. Und der hat auch Geld, denn er wird uns so ein bisschen als Philanthrop dargestellt. Ne? Also da erzählt man sich so eine Geschichte von so einem Planeten, der mal gerettet werden musste. Da gab es Ernteausfälle. Dann kam aber Carter Winston vorbei und der hat dann mal ein bisschen die Geldbörse aufgemacht und hat da den Leuten ganz viele Big Macs gekauft und die haben das dann überlebt. Und deswegen ganz toller Typ. Ne? Also wird schon so, Mensch, den muss man kennen, den Carter Winston. Ja. Das ist so, Mensch, das ist der Carter Winston, das ist so, ja, wie so eine Art Tony Stark von Star Trek.
Ja, oh, das ist gut. Ja. Überhaupt, ja, so eine Tony Stark-Figur, die hat's im Star Trek-Universum eigentlich noch gebraucht. Gut, ja, stimmt.
Ja.
McCoys Tochter Joanna, also der Name fällt nicht, aber McCoy sagt, meine Tochter war auf dem Planeten, wo er die Hungersnot verhindert hat. Ja, der große Gönner. Jetzt hat man aber auch noch jemanden an Bord, der eine ganz besondere Beziehung zu diesem Gönner hat. Das ist nämlich seine Verlobte, die Anne Norad.
Richtig. Jetzt fragt man sich natürlich so, Verlobte, wie, was, wo? Das Problem ist, dass der Mr. Winston, der ist irgendwie 5 Jahre komplett von der Bildfläche verschwunden. Der war halt irgendwann mal unterwegs, dann ist irgendwas passiert, man weiß nicht was, und dann war er weg. Und die Miss Norad ist halt verlobt mit ihm und die hat auch die 5 Jahre lang ausgeharrt. Also es kam nie zu diesem Punkt, wo man sagt, Mensch, ich glaube, den Winston, den hat's irgendwo zerrissen in einem Wurmloch oder was. Du musst jetzt mal auch mal weitergehen im Leben. Sondern nein, man war immer überzeugt, der lebt, der ist einfach nur weg. Und die ist auch immer noch verlobt und total verliebt in den.
Und trotzdem darf sie ihn noch nicht unmittelbar sehen, weil Spock ist unglaublich misstrauisch.
Richtig.
Der hat irgendwelche Vorahnungen und sagt, wir müssen jetzt erstmal diese Identität dieses Menschen, der von irgendwoher hier kurz vor der neutralen Zone im Raum hängt und sagt, er sei Carter Winston, die müssen wir erstmal zweifelsfrei sicherstellen und klären. Erst dann können wir weitermachen. Und natürlich, Simon, findet unser lieber Freund Pille das ziemlich herzlos, dass der die beiden Liebenden noch nicht zusammenführen will wieder.
Ja, stimmt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Pille da nicht so ganz verstanden, weil es ist ja schon merkwürdig, dass dieser Typ aus dem Nichts wieder auftaucht, ne? Und 5 Jahre nicht da war und das wird alles so akzeptiert. Also ich finde schon Spocks Misstrauen angebracht, wobei ich finde ihn noch nicht mal besonders misstrauisch und der will einfach nur, ja komm, zeig doch mal einen Ausweis und lass uns mal so einen Check machen, einen Fingerabdruck, ob du das auch wirklich bist. Kann man ja total verstehen, ne? Also ich finde, der McCoy reagiert da ein bisschen über. Aber es ist ja nicht das erste Mal, dass der überreagiert.
Ja.
Das ist halt McCoy. Man macht das dann natürlich auch, also man macht so einen Fingerabdruckscan, der Computer hört sich mal so die Sprachmuster an von dem Herrn Winston und man stellt fest, ja, es handelt sich eben just um unseren lieben Philanthropen. Und dann muss der McCoy ja noch eine Untersuchung machen von ihm, so eine medizinische Untersuchung. Und da wird es ein bisschen komisch irgendwie.
Ja, aber es wird auch komisch, weil der McCoy ihn untersucht und er misst irgendwie Dinge, die er noch nie bei einem Menschen gemessen hat. Was genau das ist, sagt er nicht. Aber er wird auch nicht konkreter, geht dem auch nicht nach, sondern sagt, ja, hier Messfehler in meinen Instrumenten wahrscheinlich, die muss ich mal genauer untersuchen. Und jetzt darfst du erstmal gehen, Winston, jetzt darfst du zu deiner Verlobten. Also vage.
Vage. Irgendwas ist seltsam. Aber man weiß noch nicht so genau was. Und dann kommt auch die Norwich, die Anne, kommt dann auch, wird von der Chapel, glaube ich, reingeführt in die Krankenstation. Und jetzt erfahren wir ein bisschen was, ne? Die beiden sehen sich ja erstmal. Die Anne ist halt völlig, endlich bist du wieder da und schön, dass du da bist. Und ja, ich habe nie die Hoffnung verloren. Nee, das sagst du, glaube ich, nicht, ne? Aber das ist schon so irgendwie da drin. In den Worten, ne? Ja, aber der Kater, der reagiert ein bisschen anders, als man das jetzt erwartet. Zuerst erfahren wir, ja, irgendwie, es ging sein Schiff wohl kaputt, ist abgestürzt. Dabei wurde er schwer verletzt, wurde dann aber auch gerettet, wurde operiert, hat sich aber in den 5 Jahren stark verändert.
Seine Haut und seine Knochen wurden komplett neu erschaffen. Das ist eine starke Aussage irgendwie. Das Gehirn und so, Blut, ist alles in Ordnung, aber Haut und Knochen wurden neu erschaffen. Und er erklärt ihm, ich bin jetzt so sehr ein anderer Mensch durch diese lebensrettenden Maßnahmen, die da an mir vorgenommen wurden, dass ich nicht mehr der bin, der ich war, bevor ich weggeflogen bin. Und liebe Anne, ich kann dich nicht mehr lieben, weil der Mann, der dich liebt, quasi nicht mehr existiert. Und ich kann das jetzt auch nicht genauer erklären und ich will es auch nicht genauer erklären. Also nimm es bitte so hin, wie es ist.
Ist eine interessante Aussage. Es ist, also man kann das auch schon nachvollziehen, ne? Weil 5 Jahre sind eine lange Zeit. Und eigentlich hätte ich ja fast eher so einen Spruch von ihr erwartet. Ja, sowas gab es ja öfter mal in Film, Funk und Fernsehen, so eine Story. Ich muss da immer an Castaway denken. Ja, ihr wisst schon, dieser Film, wo Tom Cruise da auf dieser einsamen Insel, Tom Hanks,
ja.
Um Gottes Willen, wie konnte ich die beiden verwechseln, es tut mir leid, Tom Hanks mit diesem Volleyball da auf dieser Insel ist und so und dann nach vielen, vielen Jahren zurückkommt und dann feststellt, um Gottes Willen, seine damalige Frau oder Geliebte hat ein völlig anderes Leben, ne, hat einen völlig anderen, und das ist sehr schön dargestellt in dem Film und man kann das halt richtig gut nachvollziehen. Klar hat die sich irgendwie weiterentwickelt, ne, musste ja auch davon ausgehen, dass der tot ist. Und hier hätte ich das eigentlich von der Anne auch so ein bisschen erwartet, ne, wo die halt sagt, ja, Wahnsinn, also ich halte dich zwar gedanklich in Ehren, aber ich stehe jetzt nicht hier und, oh, jetzt kannst du mich heiraten, da bin ich wieder, ne, zack, ah, ja. Hallo, und sowas, ne.
Das hier ist Steve, das Redshirt, ja.
Ja.
Hätte sie dann auch sagen können.
Genau. Ja, ich habe mein Brautkleid jeden Tag auf Hochglanz geputzt.
Ja, oh, das liegt dann Fall, so auf dem Bett oder so.
Ja, ja, genau. Nee, aber es ist tatsächlich, es geht von Winston aus, dieses Ding. Und auch das kann man irgendwie nachvollziehen. Ja, 5 Jahre sind eine lange Zeit. So, und dann besucht der Winston den Kirk in seinem Quartier. Und da reden sie so ein bisschen über sein Schiff, ne? Also Winston, wir wissen, was ist jetzt eigentlich mit meinem Schiff? Und der Kirk sagt, das ist ganz kaputt und da können wir jetzt nicht, das lohnt sich gar nicht mehr zu reparieren, das können wir eigentlich wegschmeißen. Und dann passiert was, womit kein Mensch gerechnet hat.
Da konnte man nicht mit rechnen. Der Winston, der verschwimmt so und verwandelt sich in eine fliegende Krake, in einen fliegenden Oktopus oder sowas.
Trifft's sehr gut.
Und der legt den Jim dann schlafen und verwandelt sich in einen zweiten Jim. Das geht alles so schnell, dass ich ziemlich baff war. Ja. Das war schon kurz vor Mitternacht, als ich die Folge sah. Und ich glaube, ich habe, obwohl ich alleine im Zimmer war, sowas gesagt wie, cool. Oder so.
Ja, es war wieder eine dieser Stellen, wo man denkt, hatte ich jetzt einen Sekundenschlaf? Habe ich irgendwie jetzt 5 Minuten verpasst oder was? Ja, Wahnsinn, ne? Ein oktopusförmiger, fliegender Gestaltwandler. Sozusagen, ne? Das Ding sieht toll aus. Auch wieder eines dieser, das haben wir auch jetzt öfter mal in den Folgen, eine dieser Wesen, die man sich halt, also die halt furchtbar albern gewesen wären in der Original Series, hätte man das dargestellt. Da hätte man ja irgendwie so ein Ding bauen müssen an so Drahtseilen oder was, und das wäre halt eher lustiger gewesen, so. Aber coole Idee. Also fand ich gut.
Ja. Wir hatten auch schon lange keinen doppelten Kirk mehr. Habe ich so im Gefühl, gibt's ja mal so Folgen, und dann habe auf einmal wieder so einen doppelten oder so einen falschen Kirk. Ja gut, einen falschen Kirk hatten wir, als die Janice Lester mit ihm da den Körper getauscht hat, aber einen doppelten, den hatten wir schon wirklich lange nicht mehr.
Stimmt, ja. Und es bleibt ja nicht nur bei dem doppelten Kirk. Ne? Nee. Das ist ja, man hat sich ja nicht nur da ausgeruht, aber wir machen jetzt mal einen doppelten Kirk, sondern da passiert ja noch ein bisschen mehr. Ja, dieser falsche Kirk, der Winston Kirk sozusagen, kommt dann auf die Brücke. Und der möchte, wenn ich mich richtig erinnere, möchte der dann so einen ganz bestimmten Kurs einschlagen, ne? Und dieser Kurs führt in die romulanische, also in die neutrale Zone.
Ja. Richtung Rata 3. Und Spock geht auch an seine Konsole, misst irgendetwas und sagt, das könnte irgendwie ein Schiff sein oder sowas. Aber überleg mal, das ist auch ein bisschen gefährlich, in die neutrale Zone reinzufliegen. Und der falsche Kirk sagt dann so, nein, das ist da sicher und du kannst doch dem Winston vertrauen. Wir wissen doch alle, dem Winston können wir vertrauen, und überhaupt, der hat doch die Abwesenheit von Romulanern da gemessen. Und obwohl das jetzt, so wie ich es sage, klingt das total fishy. Ja. Aber ich finde, in dieser Szene ist dieser falsche Kirk einer der ruhigsten und rationalsten und überzeugendsten falschen Kirks, die uns so untergekommen sind bisher. Mhm. Sonst sind die immer direkt so hysterisch, wenn die wieder Worte bekommen. Ja. Aber er ist so ganz cool.
Stimmt, ne? Überhaupt nicht over the top, ne? Auch vom, ich sag mal so, hätten wir den echten Shatner gesehen, der hätte bestimmt wieder so ein bisschen Overacting betrieben, ne? Wo man halt denkt, ja, der hat's faustdick hinter den Ohren irgendwie, ne? There's nothing there in the neutral zone, Mrs. Spock.
But why?
Ja, hier haben wir das halt nicht. Und von daher, ja, stimmt, ne? Aber trotzdem, Spock ist sehr misstrauisch. Also das merkt man schon, irgendwas stimmt da nicht. Und dann wird auch der echte Kirk wach. Der lag die ganze Zeit in seinem Bett, marschiert dann schnell zur Brücke, und er kann sich auch ganz offensichtlich nicht daran erinnern, dass der von diesem Tentakelwesen, von diesem Oktopus schachmatt gesetzt wurde, sondern der wundert sich tatsächlich darüber, was machen wir hier in der neutralen Zone? Was ist los? Spock sagt, na ja, Sie haben den Befehl gegeben, Captain. Und der Kirk sagt, nee, hab ich nicht. Und bitte gelber Alarm und Warp 8 raus hier. Ja, also.
Lässt sich aber auch vorspielen, so ein Video, wo er die anderen einen Order da gegeben hat und ist so, da gibt's doch gar nicht. Mhm. Das ist ja nicht möglich. Ja, will sich jetzt mal vom McCoy untersuchen lassen, warum er denn da so einen komischen Blackout hatte.
Ja.
Aber keiner sagt zu dem Zeitpunkt, wo ist dieser Typ, der diese Order gegeben hat? Oder ist das vielleicht jemand anders? Oder da ahnt man noch nichts. Oder man sollte es vielleicht ahnen, aber man fängt noch nicht an, nach einem falschen 50er zu suchen.
Nee, obwohl man das eigentlich müsste an der Stelle, ne?
Ja.
Man könnte auch ein bisschen weiterdenken und sagen, warum taucht ein falscher Kirk auf? Wir haben doch gerade eben erst diesen Winston, der seit 5 Jahren verschwunden ist und unter äußerst dubiosen Umständen gefunden wurde, hier an Bord geholt. Könnte der was damit zu tun haben? Gut, ja. Soweit denkt man hier noch nicht, aber als Zuschauer weiß man natürlich, dass Winston, das wurde ja schon enthüllt, dass Winston hinter all dem steckt. McCoy wird aber auch schlafen gelegt, und da passiert dasselbe. McCoy wird schlafen gelegt und Winston in seiner Tentakelform verwandelt sich dann in McCoy.
Und dann passiert was ganz Aberwitziges irgendwie. Genau in dem Moment, als der Ex-Lebensgefährte von Anne Norad, der womögliche Ex-Lebensgefährte von Anne Norad, sich in McCoy verwandelt, da kommt die zu McCoy und will den um Rat fragen, was sie mit Winston machen soll. Ich liebe ihn doch noch, was mache ich denn?
Tja.
Ja, er sagt dann natürlich dieselben Sachen, die der Winston gesagt hat, um sie mehr in diese Richtung zu steuern. Ja, wenn er gesagt hat, dass sie ihn vergessen sollst, dann meint er das doch nur gut mit dir. Und dann solltest du das auch tun. Ja.
Ja.
Aber Simon, warum kommt die zu McCoy? Ist der McCoy Counselor an Bord der Enterprise?
Naja, vielleicht gehört das tatsächlich zu seinen Aufgaben auch, dass man als Schiffschirurg halt auch Psychologie können muss. Und es ist jetzt vielleicht nicht sein Fachgebiet, aber immerhin kann man auch zu McCoy gehen. Wenn du halt irgendwie, keine Ahnung, mentale Probleme hast, gehst du zu McCoy und der gibt dir ein Brandy und dann darfst du mal ein bisschen reden mit ihm. Also er hat auch eine therapeutische Funktion an Bord, der McCoy.
Ich hätte gern viel mehr Szenen gesehen, wo nicht nur sonst ging ja immer Jim zu ihm und hat dann gesagt, ah, oh, Mensch, Bones, hilf mal. Sondern wo irgendwelche Leute zu McCoy gehen und sagen, weiß nicht, irgendwie, ich bin gerade depressiv, sag mal was. Oder hätte ich cool gefunden. Wenn sie zu diesem Südstaaten-Vogel gegangen wären und sich von dem einen hätten erzählen lassen. Mint-Juleps hätte er ausgeschenkt und sowas.
Auf jeden Fall immer einen weisen Spruch hätte er bestimmt gehabt, mit dem du halt dich einfach besser fühlst, so instant besser. So ein bisschen, ja, ne, der versteht mich, der Mann. Stimmt, ja, wäre cool gewesen. McCoy als Therapeut hätte ich auch sehr gerne gesehen. Dann sind sie unten und Spock und Kirk treffen dann auf diesen falschen McCoy und befragen den auch nochmal und der sagt, nee, hier ist kein Problem mit Jim. Also er untersucht den Jim, alles gut. Und dann fragt Spock McCoy, ob es ausgeschlossen ist, dass er einen Fehler gemacht hat. Und McCoy sagt etwas, was tatsächlich sehr uncharakteristisch ist, muss ich sagen. Ne? Er sagt, naja, es kann immer sein, dass ich einen Fehler mache. Und das macht nicht nur unsere Helden misstrauisch. Und ich finde, das ist tatsächlich etwas, was ein McCoy nicht sagen würde.
Schon gar nicht zu Spock.
Nee, schon gar nicht zu Spock. Ja, ja. Habe ich gerade Spock gesagt?
Du hast gerade Spock gesagt, aber finde ich gut. Es gibt ja auch irgendwie eine Original-Series-Folge, wo auf einmal in der Synchronisation Spock gesagt wird versehentlich. Ich weiß nicht mehr, welche das war.
Ich weiß, ja. G.G. Hoffmann sagt das in seiner Paraderolle als Captain Kirk, ja.
Spock.
Ja, natürlich würde McCoy das nicht zu Spock sagen. McCoy würde ihm sagen, ich habe Medizin studiert und ich mache hier bei sowas keinen Fehler. Ja,
ja, aber gut, da kommen sie noch nicht so drauf. Aber dann hat, als sie dann in dieses Behandlungszimmer oder in das Untersuchungszimmer reingehen, da hat der Jim einen seiner lichtesten Momente überhaupt. Das gibt es überhaupt nicht, wie er auf einmal die Situation von null auf gleich durchschaut. Er sagt dann, da steht ein Untersuchungstisch, der stand hier noch nie und das ist jetzt der Eindringling.
Wahnsinn, ja. Man muss ja davor sagen, eine Sache haben wir noch vergessen zu erwähnen. Bevor Jim das auffällt, findet man ja noch den echten McCoy, der auf dem Laborboden lag, ne? Das muss man ja auch sagen, der falsche McCoy geht dann irgendwie weg, dann gehen sie in einen Nebenraum und da liegt dann der echte McCoy, auch sehr schlau gemacht vom falschen McCoy, den echten McCoy nicht vielleicht irgendwo mal einzusperren oder so. Und der wacht auf und ja, das ist aber sehr seltsam, dass sie hier auf dem Laborboden liegen und schlafen. Und auch der echte McCoy kann sich nicht daran erinnern, dass er schachmatt gesetzt wurde. Ne? Und da ist es dann. Dann sind sie ja in diesem Raum, wo diese drei Linien sind.
Stimmt.
Ja. Und dann hat Jim halt diese Revelation, kann man, wie der Amerikaner sagt.
Ist natürlich auch schwachsinnig, sich da zu verstecken.
Ja, natürlich. Warum haut man nicht ab? Oder?
Ja, hätte sie in so einen Kronleuchter noch verwandeln können, dann, aber naja, egal.
Ja.
Aber ja, Jim sagt dann irgendwie hier, der Tisch, der war noch nie da, ich schütt hier jetzt Säure drauf und haha, dann wirst du schon sehen. Ja, und das bringt dann auch den Eindringling dazu, sich zu enttarnen. Wir sehen wieder die Krake.
Plötzlich weiß man auch ganz viel über dieses Wesen. Es handelt sich nämlich, ich glaube Spock sagt das, um einen Vendorianer. Und Vendorianer sind, ja, Gestaltwandler. Die können ihre Molekularbasis irgendwie neu zusammenwürfeln und dann können die sich in alles Mögliche verwandeln. Also wir haben hier schon so den Vorläufer der Wechselbalge. Ja, wie wir sie dann aus Deep Space Nine kennen. Und das Wesen greift dann auch erstmal an, aber flieht auch und wird dann so ein bisschen durch die Korridore verfolgt.
Wir erfahren auch noch, dass man generell um Vendorianer einen großen Bogen macht. Alle machen das, weil Täuschung ist deren täglich Brot. Und da will man sich gar nicht erst von ins Boxhorn jagen lassen, deswegen lässt man die links liegen. Ja, jetzt heißt es Alarm, Eindringling. Hier kann jemand alle möglichen Formen annehmen. Und der Winston, jetzt müssen wir ihn ja Winston in Anführungszeichen nennen.
Ja, genau.
Der Winston begegnet auf seiner Flucht so ziemlich als allererstes wieder seiner Anne.
Ja, die möchte ihn aufhalten. Die hat auch tatsächlich einen Phaser in der Hand und stellt ihn zur Rede. Nur das Problem ist, die Anne liebt natürlich Winston noch und traut sich nicht so wirklich, ihn in Schach zu halten oder tatsächlich vielleicht sogar schlafen zu legen mit dem Phaser. Und er macht dann so einen Handkantenschlag, ja, haut die Anne aus ihren Stiefeln und gibt Gas und haut ab durch die Enterprise. Dann kommt auch Kirk, kommt direkt an und sagt, wie konnten sie nicht auf ihn feuern? Und naja, mein Gott, so ist das halt. Ja, ne?
Das war doch mein geliebter Winston.
Eben, ne? Eben. Ja. Wir sehen hier viel von Enterprise wieder, ne?
Oh ja.
Viele unterschiedliche Korridore und so, das finde ich ja immer schön, das finde ich toll. Wenn man ein bisschen mehr von dem Schiff sieht, haben wir ja schon in mehreren Podcasts drüber gesprochen, gerade in unserer alten Serie. Ich bin ja so ein Geografie-Sucker. Ich mag das ja, ne, wenn so Welten sich zusammensetzen. So, und dann kann ich mir das besser vorstellen, finde ich toll.
Ja, ja, hier sehen wir ganz, ganz viel. Hier sehen wir auch so Räume, so hintereinander geschaltete Räume, dass man so fast das Gefühl hat, die Enterprise ist so ein Labyrinth aus so einem Text-Adventure.
Ja, genau. Das, die Assoziation hatte ich auch sofort, ne? Fantastisch, ja.
Also gar nicht so Korridore, sondern eher so jeweils, das siehst du nicht so richtig, aber ich habe immer das Gefühl, wir sind immer in irgendwelchen quadratischen Zimmern mit 4 Ausgängen, Nord, Süd, Ost, West.
Ja? Genau. Könnte eh als Text-Adventure funktionieren, ja. North, up, down. Ja, und jetzt flieht der Winston halt durch die Enterprise. Und jetzt kommt natürlich irgendwann auch mal diese Handlungslinie, die man aufgemacht hat, romulanische, also neutrale Zone, Romulaner und so, das muss ja auch noch eine Rolle spielen. Spielt es jetzt auch, denn die Romulaner haben das natürlich mitgekriegt, dass jetzt ein Föderationsraumschiff die neutrale Zone verletzt und die schicken Angriffsschiffe dahin. Und wir lernen jetzt einen neuen Brückencharakter kennen. Lieutenant Mress. Mress, okay. Mress. Und weißt du, an wen die mich erinnert hat?
An wen?
Ich musste denken an die Kilrathi aus Wing Commander.
Ja, oh ja, das stimmt. Ja, das ist so ein Katzenwesen einfach. Und die hat so eine ganz sanfte Stimme. Und die ist, glaube ich, in dieser Folge der Ersatz für Uhura. Also die funkt immer mit den Leuten. Aber genauso wie der Arex sieht die einfach nur speziell aus und hat keine weitere Funktionen. Man macht nichts außer ihrem Alien-Sein.
Das stimmt, ja.
Ist einfach nur so ein Alien-Crew-Mitglied. Punkt.
Punkt.
Ja, bisschen schade. Aber ja, das mit den Kilrathi, das stimmt. Obwohl die Kilrathi, das waren ja so Muppet-mäßige Jim Henson-Figuren. Die waren schon so immer so ein Kopf größer und so ganz zottelig und so. Ich denke jetzt an Wing Commander 3, an die mit den Filmsequenzen und Mark Hamill und was nicht alle.
Ach. Ja, es ist ein weiblicher Kilrathi. Ich glaube, den weiblichen Kilrathi haben wir nie richtig gesehen. Ich weiß auch nicht, bestimmt 15 Jahre her, dass ich Wing Commander das letzte Mal an Wing Commander überhaupt gedacht habe. In irgendeiner Form. Und Wing Commander ist ja auch schrecklich. Also diese Filmstory, die ist ja unter aller Kanone, ne? Das muss man ja auch nochmal sagen. Also ganz, ganz furchtbar. Kennst du diesen Film?
Den Film habe ich nie gesehen, nein.
Der ist so scheiße, der Wing Commander-Film. Hier unsere Freunde von Männer, die auf Videos starren, die hatten den bestimmt schon mal oder die sollten den mal besprechen, weil der wird den, glaube ich, fantastisch. Die werden den fantastisch finden. Wing Commander von Regie Chris Roberts, wo Chris Roberts, den ich eigentlich ganz witzig finde und schätze so als Spielemacher, gezeigt hat, dass der bitte nie Regie führen darf. Niemals nicht. Ja,
ja, also, das glaube ich.
Ganz schlimm, Wing Commander.
Ich meine auch bei Wing Commander 3, ich habe das Spiel nie selbst gespielt, aber ich habe unserem Podcast-Kollegen und alten Freund Thorsten dabei zugesehen, der hatte das so Mitte der 90er auf seinem PC und ich habe das mal mit ihm gespielt und habe mir dann so die ganzen Filmsequenzen angeguckt und damals war das schon dramatisch und aufregend irgendwie, aber ich glaube, damit kannst du heute keinen mehr hinterm Ofen hervorlocken. Nee,
gar nicht. Und das Besondere war tatsächlich, Mark Hamill war dabei.
Ja, ja.
Der gefühlt irgendwie weg war, ja, nach Star Wars 6, Episode 6. Und da dachte ich, oh, Mark Hamill, da ist er ja, der lebt ja. Das ist ja Mark Hamill, fantastisch, ne? Also.
War da nicht auch der Typ, der Biff gespielt hat in den,
ja, in den, genau,
Zurück in die Zukunft-Filmen?
Hallo, da hab ich Skywalker, lange, jemand zu Hause?
Da habe ich sehr lange nicht dran gedacht. Ich kann mich da jetzt auch nur ganz schemenhaft dran erinnern. Oh, es kommt leider alles zurück gerade.
Stimmt, ja, ich wollte das nicht auslösen jetzt, aber
ja.
Ich muss den, glaube ich, tatsächlich noch mal sehen wegen Commander. Zwei Bierchen vor, Film drauf und ich glaube, das ist ein richtig, richtig schöner B-Movie. So ein Science-Fiction-B-Movie.
Vergurkte Videospielumsetzung.
Oh, da gibt's, da das kann man wär, da ganz kann man, viele Beispiele. Ja, ja. Es ist ein bisschen besser geworden dann irgendwann mal, aber jetzt, eigentlich ist es nicht besser geworden. Ich meine, wenn ich an diese Warcraft-Verfilmung denke, die es da auch neulich gab, ganz, ganz schlimm. So.
Ja, okay. Wir sind in der romulanischen neutralen Zone und da sind zwei klingonische Schiffe.
Richtig.
Und die umzingeln die Enterprise und jetzt gibt's gleich Ärger. Und Simon, weißt du, woran ich mich jetzt erinnert fühlte? Ich habe an die DS9-Folge The Adversary gedacht.
Mhm.
Wo der Admiral Pressman an Bord der Defiant kommt und er ist in Wirklichkeit ein Shapeshifter und man fliegt in feindliches Territorium und er verwandelt sich und flieht überall durch das Schiff und teilweise verwandelt er sich auch in so ein Ding mit Krakenarmen und fängt dann da an, die Leute durch die Gegend zu werfen. Und die Folge ist deutlich actionreicher als diese Zeichentrickfolge, aber ich finde, die haben unglaublich viel gemeinsam, oder? Wie siehst du das?
Auf jeden Fall. Das ist super, ja. Ich hab nicht direkt an die Folge gedacht, aber dachte auch, das kommt mir alles irgendwie wahnsinnig bekannt vor. Auch diese politische Situation, die wir jetzt haben, ja. Also diese, wir sind ja in dieser neutralen Zone, wir haben dieses Hoheitsgebiet verletzt, wir müssen uns da irgendwie rauswinden jetzt. Wir müssen auch verhindern, dass hier an dieser Stelle ein Krieg ausbricht, ne? Das ist ja durchaus im Bereich des Möglichen. Und ich finde das ja auch schön, wie das die Folge macht. Denn Kirk, ich weiß gar nicht, ob er das denen vorspielt oder ob er das wirklich glaubt. Der geht ja jetzt davon aus, dass der Vendorianer, also der Shapeshifter, ein Spion ist, den die Romulaner an Bord der Enterprise geschickt haben. Und der all diese Dinge gemacht hat, um die Enterprise überhaupt erst in die Situation zu bringen, dass sie einen Krieg provoziert oder dass sie provoziert wird, abgeschossen zu werden. Und das ist natürlich auch so, The Adversary, eine sehr schöne Parallele dazu.
Aber erinnert mich auch daran, weil der einzige Plan, den die Romulaner damit verfolgen können, ist es ja eigentlich, entweder die Föderation zu diskreditieren oder aber die Enterprise an sich zu nehmen. Und dieses, die Enterprise zu bekommen und als Preis, als Kriegsbeute mit nach Hause zu bringen, das war ja später immer das Steckenpferd von Admiral Tomalak in Next Generation. Auch irgendwie so eine Vorwegnahme von Dingen. Auch wenn wir hier jetzt nicht ganz klar gesagt bekommen, die Romulaner wollen die Enterprise. Was sie so richtig wollen, werden wir nie erfahren in dieser Folge.
Ja, aber eine coole Ausgangslage und auch wieder was die ganze Folge doch auch recht komplex macht. Also was da alles passiert, ist komplex in diesen 25 Minuten. Das muss man halt wirklich sagen. Und das ist ja auch das, was mich überrascht an den Folgen der Zeichentrickserie, dass sie eben nicht so sehr, sehr einfach gestrickt sind, sondern sich durchaus auch mal trauen, den lieben Kleinen etwas zuzumuten. Und ich denke, dass man das als, wenn man das als Kind sieht, dass man dem Ganzen trotzdem noch folgen kann.
Ja.
Aber herausgefordert wird. Und das ist was mir an der Folge sehr gut gefällt. So, Kirk wird aufgefordert, das Schiff zu übergeben. Ja, das kann man einem Kirk 100-mal sagen, das macht er natürlich nicht. Der sagt, nee, von wegen, ihr könnt mich einmal. Und man hat jetzt diese gefährliche Situation mit den Romulanern, die zu eskalieren droht. Und dann sehen wir den Maschinenraum. Und da fummelt so ein Crewman gerade an so einem Panel rum.
Wer mag das wohl sein, Simon?
Der Crewman.
Wer mag das wohl sein, der Crewman, der sich da an der Enterprise zu schaffen macht?
Ja, wer mag das wohl sein? Scotty weiß es nicht. Scotty findet ihn ja.
Ja. Scotty sagt, was machst du denn hier? Und dann ist es natürlich der Vendorianer, der Scotty ausnockt. Und alles, was der da so rumvorwerkt hat, führt dazu, dass in just diesem äußerst ungünstigen Moment die Schutzschilde herunterfahren und man den Romulanern ungeschützt gegenübersteht. Und ich glaube, es geht auch gleichzeitig, gehen die Türen der Shuttle Bay auf.
Ja, man ist in einer ganz schlimmen Lage. Man wurde jetzt auch sabotiert, tatsächlich. Und wenn die Romulaner schießen, ist die Chose vorbei.
Ist alles kaputt.
Ist alles kaputt, ist die 5-Jahres-Mission der Enterprise vorzeitig abgebrochen. Aber dann haben wir ja noch diese Love Story zwischen Carter und Anne. Und natürlich muss man da noch was draus machen. Der Vendorianer trifft dann wieder auf Anne. Und man redet miteinander. Und jetzt erfahren wir auch was ganz Interessantes über die Shapeshifter. Wir erfahren jetzt erstmal von Winston, was wirklich passiert ist. Winston ist tatsächlich auf diesem Planeten abgestürzt und wurde von einem Vendorianer gefunden und gepflegt. Und dieser Vendorianer ist jetzt dieser Winston. Geil. Allerdings ist der echte Winston, wie wir natürlich schon vermutet haben, auf diesem Planeten damals verstorben. Den hat er noch ein Jahr, der den irgendwie am Leben erhalten. Ja, dem muss es ziemlich dreckig gegangen sein. Hat dem noch ein bisschen, weiß ich nicht, ernährt künstlich. Lass mich endlich sterben. Nein, er hat ihn am Leben erhalten. Nein, das wird natürlich nicht gesagt. Aber ja, und danach hat der Vendorianer die Gestalt von Winston angenommen. Mhm. Und ja. Willst du das weiter erzählen? Es wird nämlich sehr komplex jetzt, ja.
Ja, es wird jetzt wirklich sehr komplex. Denn so ein Vendorianer, der gleicht sich seinem, ja, Opfer kann man ja nicht sagen, seinem Chamäleon-Opfer, ach doch, nennen wir es mal so, nicht nur äußerlich an, sondern auch irgendwie so emotional empathisch. Der absorbiert auch die Wesenseigenschaften von dem Winston. Und weil er so lange, ein Jahr mit dem zusammen war, ist er dem Winston nicht nur äußerlich ähnlich, sondern er hat auch dessen Persönlichkeit quasi. Und die Anne sagt auch, ja, stimmt, ich erkenne dich wieder. Ich erkenne meinen Winston in dir falschen Ding eigentlich wieder. Und was er auch übernommen hat, ist, er hat die Liebe zu Anne auch geerbt.
Ja, und kann sich da jetzt auch nicht mehr gegen wehren. Er fühlt diese Emotionen jetzt. Und dann erfahren wir ja irgendwie auch noch, dass, ich weiß nicht, ob wir es an der Stelle erfahren oder ein bisschen später, dass der ja tatsächlich für die Romulaner arbeitet. Ja. Denn er ist irgendwie in seinem eigenen Volk ist er nichts wert, weil er ein sogenannter Non-Producer ist. Kann er sich nicht fortpflanzen? Oder was ist das? Was ist damit gemeint? Was meinst du?
Gute Frage. Hartz-IV-Empfänger.
Ja, oder sowas.
Wenn man jetzt ganz gemein sein will, irgendwie, keine Ahnung.
Ja, vielleicht irgendein, ja, das muss ja ein furchtbares Volk sein, ja, dass halt solche Leute als minderwertig bezeichnet. Sowas wird's natürlich hier niemals geben. ja.
Nee, würde es nie, nee. Wird nie passieren.
Wird nie passieren, dass man, wenn man nichts zum Bruttosozialprodukt, wie man früher gesagt hat, beiträgt, dass man dann auch nichts wert ist.
Aber irgendwie so einer ist er.
Aber so einer ist er, ja. Pfui.
Er ist irgendwie jemand, der deswegen von seiner Gesellschaft nicht gemocht wird, weil er in irgendeiner Form nichts beitragen konnte. Warum, ja. Was das auch immer sein soll, künstlerisch oder arbeitstechnisch oder was auch immer. Eigentlich ja. Macht er auf mich einen ganz patenten Eindruck, wie er so sich verhält. Ja. Deswegen sehe ich gar nicht den Grund dafür. Aber er sagt es und es ist wohl so.
Ja, ist ein Ausgestoßener, ne?
Ja.
Finde ich toll, Leute, die nicht zur Gesellschaft beitragen. Muss es auch geben.
Ja, finde ich total sympathisch. Das sind oft die besten Helden, ne? So Anti-Helden.
Genau.
Er ist auch so eine Art Anti-Held.
Ja, ich wollte das nur noch mal klarstellen, falls man den Sarkasmus vorhin nicht herausgehört hat.
Ja, noch das haben die, ich glaube schon, das traue
ich. Ich glaube schon, das haben sie uns so. Ja, und deswegen hat er sich quasi bei den Romulanern dann zu Hause gefühlt, weil die haben dem einen Purpose gegeben, einen Sinn im Leben. Und er ist denen dann anheimgefallen, den Romulanern und ihren finsteren Absichten, ja. Den Russen. Jetzt macht er trotzdem was, um sich zu rehabilitieren. Denn wir wissen, die Schilde sind kaputt, die Romulaner feuern, schießen auf die Enterprise. Und was macht unser Winston jetzt?
Erstmal hat Anne ihn gehen lassen, weil sie gesagt hat, dass sie ihn doch auch irgendwie noch liebt. Und dann hat die Enterprise Schilde, obwohl doch Scotty gesagt hat, die Schilde brauchen 2 Stunden, um repariert zu werden. Und die 2 Stunden sind noch nicht vorbei. Und dann kann man zurückfeuern mit allem, was man hat. Es entsteht eine richtige Raumschlacht auch hier mal, die wir sehen. Die Romulaner sind außer Gefecht. Die Enterprise zieht sich zurück. Aber wo kommen diese Schilde her, Simon? Wo kommen diese Schilde her auf einmal? Und das ist, Da habe ich gedacht, das gibt's nicht, das gibt es einfach nicht. Das ist mir zu verrückt fast. Aber wo kommen diese Schilde her?
Ja, unser Vendorianer, dessen richtigen Namen wir nie erfahren, der hat sich tatsächlich in Schilde verwandelt.
Jens heißt er.
Jens?
Jens, der Vendorianer.
Ja, Jens Knut.
Ja.
Der hat sich in das Schild verwandelt und hat dadurch den Angriff sozusagen vereitelt. Ist aber dabei auch nicht draufgegangen, was ich interessant finde. Weil der ist ja dann quasi, der könnte sich ja dann in irgendwas verwandeln und unsterblich sein. In irgendwas, was man nicht zerstören kann.
Ja, er hat sich in ein Schutzschild verwandelt, was ja Energie ist eigentlich.
Schon.
Und das hat mich, da habe ich schon gedacht, okay, das ist ja mal ein Gestaltwandler von allererster Güte, wenn von er sowas
Format.
Kann. Von Format, absolut. Ja. Aber Spock sagt auch, Das ist doch ganz klar, wenn der ein Tisch sein kann, dann kann der auch ein Schutzschild sein. Und damit ist das, ja, Thema okay. Weg. Ja. Damit ist das Thema weg.
Gut.
Ja.
Es funktioniert tatsächlich. Und dann kann man, ich weiß gar nicht, ob das wirklich erklärt wird so richtig, aber die Romulaner hauen dann plötzlich ab. Ja, die sind halt so schockiert. Die haben Magie. Das ist schlechte Medizin. Lasst uns abhauen. Damit ist die Gefahr gebannt. Und der Kirk sagt dem Vendorianer, der jetzt, glaube ich, das alles erzählt, ne, sagt er dann, okay, vielen Dank. Wir stellen dich trotzdem vor Gericht. Aber ich werde mal drum bitten, dass man das beachtet, dass du uns jetzt gerettet hast und so. Und deswegen, ja, wären es nur 20 und nicht 45 Jahre oder so. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Jedenfalls ergibt sich der Vendorianer, erkennt, dass das keine gute Idee war, die Enterprise da zu entführen und für die Romulaner zu arbeiten. Und jetzt geht's nur noch darum, wer die Anstandsdame wird, wer auf ihn aufpasst. Ja, wer wird das wohl machen, Sebastian? Und, das ist meine erste Frage, wer macht das? Und zweitens, hältst du das für eine gute Idee?
Anne und nein.
Das wäre, ich weiß auch nicht, wenn meine Frau irgendwas ausgefressen hätte, ja, und ich wäre dann derjenige, der sie bewachen müsste, der sie einsperren müsste und aufpassen müsste, dass sie nicht flieht.
Du fährst sie doch mit deinem Auto in die Justizvollzugsanstalt, Simon, und gibst sie da ab, ordnungsgemäß.
Genau, genau, genau. Mach ich, ja, mach ich. Ja, tschüss. Also, das fand ich ein bisschen schwachsinnig tatsächlich, ne? Also da, man hätte ja durchaus noch irgendwie sagen können, dass die beiden künftig ein bisschen miteinander Zeit verbringen und vielleicht entwickelt sich ja daraus auch was. Vielleicht kann die Anne darüber hinwegsehen, dass der Winston in Wirklichkeit so ein glitschiges Tentakel-Oktopus-Fliege-Vieh ist.
Das tut sie ja jetzt schon. Also sie sagt, obwohl ich seine wahre Form kenne, liebe ich ihn wie Winston. Also für die beiden ist es schon irgendwie so ein Happy End und es ist auch irgendwie eine unerwartete romantische Geschichte auf einmal so hinten raus.
Stimmt, ja. Ja, am Ende wird noch irgendwie gesagt, gut, dass er sich nicht ins Bock verwandelt hat.
Ja.
So der Gag.
Das wäre ja unerträglich gewesen. Aber es wäre super gewesen, sagt Spock, wenn er sich in zwei McCoys verwandelt hätte. Denn dann wäre die medizinische Grundversorgung an Bord endlich mal adäquat gewesen.
Oder akzeptabel oder sowas.
Ja, sehr schön. Irgendwie so, ja.
Sehr schön, ja.
Aber bam.
Ja, das war The Survivor, der Überlebende. Beziehungsweise geliebter Spion, ganz wie ihr wollt. Sebastian, ich finde, das war eine komplexe, recht komplizierte, aber auch eine schöne Folge. Also mir hat die echt gut gefallen, muss ich sagen. Wir hatten einen coolen Charakter, diesen Changeling, der ja auch unsere Changelings, die dann später so eine große Rolle spielen werden, in diversen Serien und Episoden schön auch vorweggenommen, so, ne? Auch dieses Ding, dass man zu dem Gegenstand wird tatsächlich, und zwar nicht nur physikalisch, sondern auch mental. Ja, dass das halt auch ein Punkt ist. Fand ich ja auch sehr schön in der Serie. Wir haben ein bisschen Politik da drin. Ja, wir haben sehr, sehr viele Handlungselemente, die gut funktionieren. Auch hier natürlich wieder einige Logikfehlerchen. Aber, ach Gott, ich sehe da jetzt einfach drüber hinweg. Ich sehe auch drüber hinweg, dass die N sich auch so ein bisschen seltsam verhält. Weiß ich nicht, da kommt jetzt dieser Typ nach 5 Jahren und hey, das ist juhu, hier bin ich. Und ach, ich muss sagen, das ist eine sehr formidable Episode gewesen. Hat mir Spaß gemacht. Ich kann nichts anderes als wieder den Daumen nach oben geben. Alles andere wäre gelogen.
Ja, was Simon gesagt hat. Und außerdem noch würde ich hinzufügen, das hätte eine waschechte Original Series Folge sein können. Auf ihre Art und Weise. Und es war auch, hatte auch so eine schöne Star Trek Botschaft mit. Jeder kann über sich selbst hinauswachsen. Man ist nicht böse. Zwangsläufig. Jeder kann sich auch irgendwie aufs Gute besinnen. Und ich habe auch mal zurücküberlegt und habe mir so die letzte Chamäleon-Geschichte aus der Urserie vor Augen geführt. Whom Gods Destroy mit Garth von Izar. Und was das für eine fürchterliche Folge war. Und wie unglaublich spannend und großartig diese Folge auch im Vergleich dazu ist. Daran muss man das ja auch irgendwie messen, finde ich. Und ja, dem kann ich mich nur anschließen. Das war ganz hervorragend, wieder einmal. Es ist lange kein McCoy, die Kelly Award, aber auch von mir der Daumen hoch für The Survivor.
Wahnsinn, wie diese Serie weiter performt hier in unseren Fazits. Schon echt bemerkenswert. Mal schauen, wie es nächste Woche aussieht, wenn wir über die nächste Folge sprechen, der Animated Series. Es ist ja noch ein bisschen hin, aber auch hier habe ich wieder dieses Gefühl, dass ich auch bei TOS hatte. Ich glaube, ich werde es schade finden, wenn irgendwann mal diese Zeichentrickserie endet.
Ja.
Für uns.
Ja, hätte ich nie gedacht. Ich habe gedacht, ja, das ist dann so unsere so Zwischending, ne, ja, mal so ein bisschen Zeitvertreib. Aber ich fiebere mit. Ich freue mich auch jede Woche auf die neue Folge. Und ich habe das, glaube ich, vor ein paar Wochen schon mal gesagt. Ich freue mich jede Woche auf die neue alte THS-Folge mehr, als ich mich vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr oder wann das war, Woche für Woche auf die neue Discovery-Folge gefreut habe.
Interessant.
Da habe ich gesagt, ja, die kommt dann auch und die guckst du dann. Da habe ich mich drauf gefreut, dass ich mich mit den Kumpels treffe und Bierchen trinke und Pizza esse und so. Und dann guckst du halt auch da die neue Folge von. Aber hier denke ich, Animated Series. Ich bin gespannt.
Ja.
Und worauf können wir nächste Woche gespannt sein, Simon? Was erwartet uns für eine Folge?
Oh, da erwartet uns eine große Folge. Eine sehr große Folge. The Infinite Vulcan.
Ja, zu Deutsch Planet der Riesen oder aber auch das Superhirn. Da soll man nicht meinen, dass das ein deutscher Titel, ein verbesserter Titel von 1994 ist, weil das Superhirn, das klingt irgendwie ein bisschen despektierlich blöd.
Das kann man wohl sagen, ja.
Ja.
Mal schauen, ob die Folge auch despektierlich blöd ist. Das könnt ihr mit uns herausfinden. Nächste Woche Dienstag, da gibt's uns beide wieder im Doppelpack und zusammen mit das Superhirn und Planet der Riesen, wenn es wieder heißt Trek am Dienstag.
Jawohl. Schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn ihr dabei sein wollt. Und bis dahin bleibt uns gewogen, gebt auf euch Acht, ja, kommuniziert mit uns und bewertet uns, wenn ihr das möchtet. Die üblichen Kanäle, ich wiederhole sie heute mal nicht, vielleicht nächste Woche wieder. Aber wir freuen uns auf euch. Und ich freue mich auf dich nächste Woche, Simon, wenn wir über die nächste Folge sprechen. Aber jetzt erstmal danke für heute.
Ja, vielen Dank. Kann ich nur zurückgeben. Macht's gut. Bis nächste Woche. Tschüss.
Eine Trek am Dienstag 2018 Produktion.